rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter Podcast. Mein Name ist Eva Konzett, ich leite das Politikressort beim Falter. Ich darf heute Raimund Löw vertreten und wir wollen sprechen über etwas Historisches, über globale Mindeststeuern für Unternehmen. Dass es solche geben soll, darauf haben sich die G7-Staaten, also die 7 größten westlichen Industrienationen, geeinigt. Der Jubel war sehr groß, Facebook muss jetzt dran, die Ausarbeitung steht aber noch aus. Stehen wir tatsächlich vor einem Paradigmenwechsel in der Steuerpolitik? Ist jetzt Schluss mit dem ewigen Wettbewerb der Staaten, wo jeder den anderen bisher zu unterbieten versuchte? Ist Schluss mit der Steuerflucht der Konzerne? Darüber möchte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Ich darf in der Falter-Redaktion sehr herzlich willkommen heißen den Steuerberater und Steuerexperten Gottfried Schellmann. Hallo.
Schönen Tag.
Und den Chefökonomen der sozialliberalen Denkfabrik Momentum, Oliver Bitschek. Hallo.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Schellmann, diese Einigung der G7 wurde als historisch bezeichnet von allen. Was genau ist denn da eigentlich geplant? Worin liegt denn jetzt die große Revolution?
Die große Revolution liegt einerseits darin, dass man abgeht vom bisherigen internationalen steuerrechtlichen System, dass nämlich nur der Staat besteuern darf, in dem eine territoriale Anknüpfung gegeben ist, eine räumliche Anknüpfung. Man muss sich vorstellen, eine Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft. Jetzt denkt man auch darüber nach und will es zulassen, vor allem für die großen Konzerne, dass auch der Staat besteuern darf, der den Markt zur Verfügung stellt. Das heißt, dort, wo ich die Umsätze mache, der Staat darf jetzt auch einen Anteil am Gewinn bekommen und besteuern. Das ist der erste eine Schritt. Und der zweite Schritt, mit dem man sich jetzt einer Einigung nähert, ist, eine Mindeststeuer einzuführen. Mindeststeuer heißt, dass die Konzernspitzen dafür verantwortlich sind, dass eine bestimmte Besteuerung von jetzt derzeit genannt 15% über alle Tochtergesellschaften ermöglicht wird. Und natürlich ist dann der Staat begünstigt, der die meisten Konzernspitzen ansässig hat.
Jetzt, wenn wir zum Historischen kommen, diesen Begriff hat auch die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen verwendet. Sie hat gemeint, dass das jetzige internationale Steuersystem, ich zitiere, die Souveränität der Staaten in einer Weise untergraben habe, die echte messbare Folgen für die Mittel- und Arbeiterschicht weltweit gehabt habe. Herr Bitschek, bisher war es offenbar ein bisschen so, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen wurden geschröpft, die Konzerne waren in Pazifikinseln. Warum kommt man dann jetzt erst drauf, dass das vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg ist?
Ich glaube, es ist ja nicht ganz plötzlich, dass man drauf kommt. Was jetzt eher plötzlich ist, ist, dass sich die politischen Umstände so ergeben haben, dass jetzt endlich einmal wirklich was weitergeht. Wir sind ja schon in Wahrheit seit, kann man sagen, 40 Jahren in einem Steuerunterbietungsrennen nach unten, wo aufgrund von Steueroasen, Steuersümpfen, die Steuersätze weltweit immer weiter nach unten geschraubt werden, also sowohl von den Steueroasen als auch von den unter Anführungszeichen Normalsteuerländern wie Österreich. Also wenn man sich hier anschaut, Österreich hatte 1987, war das letzte Jahr, wo wir einen Steuersatz von 55% auf Unternehmensgewinne hatten. Heute sind wir bei 25%. Die österreichische Bundesregierung will das jetzt auf 21% sogar noch senken. Also da fehlen natürlich dann einfach Einnahmen, die wir ganz dringend brauchen als Staat für viele verschiedene Dinge. Und das ist ja kein neues Problem, das ist ja schon lange erkannt. Es gab auch schon im Zuge des ganzen öffentlichen Drucks vor einigen Jahren, da gab es die Schlagworte Panama Leaks, Lux Leaks und so weiter, also ganz viele Veröffentlichungen, die ja dem Ansehen der Konzerne auch geschadet haben, die die Politik unter Druck gebracht haben, dass sie endlich wieder diese Konzerne ordentlich besteuern sollen. Und da wurde dann eben die OECD beauftragt, als quasi Expertenorganisation der führenden Industrieländer, einmal ein Konzept zu entwerfen, wie sowas funktionieren kann. Das hat jetzt, weil die sich zunächst nicht einig waren, auch einmal jetzt ein Jahrzehnt gedauert. Aber jetzt mit dem Wechsel von Trump zu Präsident Biden in den USA, die dem da auch noch einmal einen Schub quasi verliehen haben, die haben dann gesagt, wir wollen das jetzt angehen bei den G7, also bei den sozusagen mächtigsten westlichen Ländern. Und dadurch kam jetzt erstmals das politische Backing zustande, der politische Wille, auch das wirklich ernsthaft anzugehen. Und das ist jetzt eigentlich das Neue.
Herr Schellmann, jetzt wissen wir, es gibt gegen große Würfe ganz oft große Lobbyinstitutionen, die dagegen sind. Wie stellen die sich im Moment auf und könnte das tatsächlich funktionieren?
Also das Erste, was mir als Lobbyorganisation einfällt, die dagegen wäre, ist natürlich die Organisation der Republikaner in den USA. Man muss wissen, dass wenn internationale Verträge der USA abgeschlossen werden, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Senat und den werden wir nicht bekommen und nicht sehen von den Republikanern. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass man grundsätzlich innerhalb der Staaten erwarten kann, also es wird von der Schweiz ausgehen und von Irland und so weiter. Das sind kleinere Staaten, die also nicht so unrecht das Argument einbringen, dass sie sagen, wir sind keine große Volkswirtschaft, wir können nur dann Unternehmen lang halten und foreign direct investments, also Direktinvestitionen anderer Staaten oder anderer Unternehmen hereinholen, wenn wir ein solides Steuersystem haben, welches eben nicht die höchsten Körperschaftsteuersätze verrechnet. Also man muss wissen, in der Schweiz haben wir 18 Kantone, die unter die 15% liegen würden. Und die Iren haben schon ausgerechnet, dass sie in etwa 2 Milliarden an Körperschaftsteueraufkommen verlieren werden, wenn es zu einer tatsächlichen Marktbesteuerung kommt. Nicht die Mindeststeuer trifft sie so sehr, sondern vielmehr der Abfluss, der dadurch entsteht, dass viele Konzerne, amerikanische vor allem, Irland ist ein Land der amerikanischen Konzerne. Muss man auch einmal ausführen, warum das so ist. Ist deshalb so, weil der Staat Irland es geschafft hat, die sogenannte amerikanische-irische Legacy, man muss wissen, 32 Millionen irenstämmige Bürger in den USA bekennen sich immer noch zu Irland. Das sind 10% der Wähler, das ist riesengroß. Und auch der Präsident. Und ohne den wäre dieses irische Wunder gar nicht gelungen, ohne diesen Hintergrund. Und die werden sich dann auch koordinieren und schauen, dass nicht allzu viel verloren geht. Weil eines ist klar, mit dem jetzigen Konzept gewinnen die großen Volkswirtschaften. Also die Amerikaner, die Deutschen, die Niederländer komischerweise, die ja immer schon als Steueroase gelten, ganz einfach deshalb, weil sie es geschafft haben, in Europa von den kleineren Staaten die höchsten Auslandsinvestitionen anzuziehen. Die waren immer Weltmeister in diesem Verkauf. Österreich war da immer etwas sehr weit sperrig und hinten.
Aber das müssen Sie mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt kurz erklären, weil Irland ist kein besonders großes Land, wenn wir jetzt in Bevölkerung rechnen. Also warum profitieren die jetzt von ihrer Marktmacht? Weil der ganze EU-Binnenmarkt da dazugezählt wird?
Nein, die haben eines gemacht, konsequent. Man muss wissen, 1973, wie sie beigetreten sind in die Europäische Union, hatten sie eine Wirtschaftsverflechtung mit England, also mit dem Vereinigten Königreich, von über 70%. Also es gibt kaum eine internationale Abhängigkeit, die größer war als die der Iren. Und dann haben die Iren beschlossen und gesagt, wir bieten an, zuerst in Regionen, das waren die Dock Areas und die Shannon Areas, wo sie den Konzernen gesagt haben, pass auf, bei uns zahlt ihr 10% Körperschaftsteuer, siedelt euch bei uns an, aber wir machen zusätzlich, das ist wichtig, die Steuer alleine zählt nicht, Ausbildungsprogramme und stellen halt Workforce zur Verfügung und wesentlich, von uns aus könnt ihr den Binnenmarkt bedienen. Das heißt, zollfrei von uns als Hub hineinzugehen. Bei Irland ist ja das Besondere, man greift ja Irland immer an, es ist ein peripheres Land, es ist irgendwo im Atlantik. Freiwillig geht dort niemand hin. Ja, das ist dasselbe mit den anderen Inseln. Das ist ja das Problem, wenn man die zu stark zusammenschneidet, also es wird immer Malta und Zypern genannt, dann nimmt man den Volkswirtschaften dort relativ viel auch weg. Also Irland ist aber das beste Beispiel, die haben ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als die Österreicher.
Mittlerweile muss man sagen, die großen Tech-Konzerne, Amazon, Facebook, Google, alle haben ihren Firmensitz, den europäischen, in Irland, eben weil es ein Steuerniedrigland ist, nämlich bei 12,5% Körperschaftsteuer. Herr Piecek, jetzt reden wir von einer globalen Mindeststeuer von 15%. Das ist jetzt von diesen 12,5%, und das ist ja eine Niedrigbesteuerung, relativ nicht besonders weit entfernt. Ist das jetzt wirklich der große Sprung, von dem wir da sprechen?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie es jetzt ausgestaltet sein wird. Also die 15% sind grundsätzlich schon nicht einmal so schlecht. Also mir wären auch 21% lieber, wie das die Amerikaner auch vorgeschlagen haben. Aber wir müssen hier aufpassen, es soll ja wirklich so sein, dass die Konzerne dann 15% zahlen. Und im Moment ist es ja auch oft so, zum Beispiel Malta, die haben einen nominalen Steuersatz von 35%, also eigentlich extrem hoch, aber sie geben, wenn man gewisse Steuertricks und Steuermodelle macht, geben sie das 6/7 davon zurück. Das heißt, effektiv bist du bei 5% dort und in einem absoluten Niedrigsteuerland. Und wenn man es wirklich schafft, dass die Konzerne alle weltweit 15% Steuern auf ihre Gewinne zahlen, dann wäre das schon einmal ein sehr guter erster Schritt. Später kann man das immer noch erhöhen. Das Wichtige in den kommenden Verhandlungen bei den G20, also das ist der nächste Schritt, jetzt geht es einmal an die G20, dann geht es weiter noch einmal an die OECD, da müssen dann eben auch die ganzen europäischen Steueroasen wie Irland, Luxemburg, Niederlande werden dann involviert. Das Wichtige dort ist, dass man hier keine Ausnahmen schafft, dass man hier nicht schon wieder Steuerschlupflöcher schafft, dass man hier nicht schon wieder es den Konzernen ermöglicht, mit dem ein oder anderen Trick dann doch noch die 15% auch noch zu übergehen.
Herr Schemann, interessant ist ja, wenn man sich jetzt anschaut, je nachdem, wer berechnet, wie hoch denn das jetzt zusätzliche Steueraufkommen sein könnte, kommen die verschiedenen Institutionen, Regierungen zu unterschiedlichen Zahlen. Die OECD geht aus von 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Das Tax Justice Network, das einer der großen Kritiker des jetzigen Systems ist, sagt, es könnten sogar 275 Milliarden sein. Wir sprechen jetzt hier nur von dieser Mindestbesteuerung. Die Entwicklungsagentur Oxfam sagt, es ist alles insgesamt viel zu niedrig. Wer hat denn da jetzt recht?
Niemand. Das liegt einfach daran, weil diese Institutionen nur auf den Steuersatz fixiert sind und die Steuersysteme an sich nicht verstehen. Also wenn man in Europa schaut, wir haben ja bei den Ausschüttungen und den Zinsen und Dividenden und Lizenzen quasi ja das System, dass der Staat, in dem investiert wird, also der kapitalimportierende Staat, das sind in Europa im Wesentlichen die östlichen Mitgliedstaaten, dann dürfen die das nicht besteuern. Ich bringe immer das Beispiel Rumänien. In Rumänien haben die österreichischen Konzerne zwei große Investments. Das eine ist die Petrom durch die OMV und die BCR durch die Erste Bank. Die Rumänen erheben zwar 16% der Körperschaftsteuer, aber die Zinsen und Dividenden und Lizenzen, die nach Österreich fließen, 900 Millionen im Jahr 2019, werden dort nicht besteuert. Aber in Österreich dürfen sie dann besteuert werden, bei den Dividenden immer nur dann, wenn sie weiter ausgeschüttet werden. Aber die Erste Bank schüttet ja aus. Ist kein Vorwurf an die Erste Bank. Man muss aufpassen, in dem System schaut man immer zu stark auf Steueroasen, aber aus der rumänischen Sicht ist Österreich das ungefähr, was Luxemburg und Irland aus anderer staatlicher Sicht ist. Das System muss man verstehen. Und jetzt ist es natürlich die Problematik, man kann nicht den Rumänen sagen oder den Ungarn sagen, ihr müsst den Steuersatz erhöhen und gleichzeitig zieht man denen auch noch Steuergut, also besteuerbares Einkommen, weg. Das ist derzeit noch die Schieflage und wie man das löst, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite Oxfam und Tax Justice Network oder die Europäische Kommission mit der EU-Steuerbeobachtungsstelle, die haben exzessive Berechnungsmodelle. Ich sage es einmal vorsichtig. Wenn man denen zuschaut, die gehen in die Datenbanken hinein, da gibt es also bestimmte Datenbanken, wo man dann glaubt, großartige Verschleierungen werden festgestellt, aber dem ist nicht so. Man muss auch verstehen, dass längst die Staaten ja bisher begonnen haben, ihr Steuergut zu sichern, also ihre besteuerungsfähigen Einkünfte. Also Österreich hat zum Beispiel ein Abzugsverbot für Zinsen und Lizenzen, wenn in Niedrigsteuerländer überwiesen wird. Oder die Europäische Union hat ja längst schon Country-by-Country Reports eingeführt, hat strenge Meldesysteme bei aggressiven Steuermodellen eingeführt. Also die Konzerne wären schon stark zurückgedrängt. Und was völlig außerhalb des Radars ist, dass über den Kapitalmarkt derzeit, ja, ESG ist ja das Schlagwort, also Environmental Social Governance, dass über diese Schiene dramatisch viel passiert mit der Steuerehrlichkeit der Konzerne. Also die Japaner haben das schon, den sogenannten Sustainability Report, nur der wird verlangt über die Börse. Das ist gar kein Eingriff, ein logistischer, sondern du musst brav sein und die schreiben dort hinein, wir akzeptieren alle Steuerregeln, aber wenn ihr zu viel wollt, müssen wir uns auch wehren. Und bei den Amerikanern kommt das jetzt neu. Das ist eine ganz neue Entwicklung und da wird man schauen, was das auch bewirkt.
Herr Pitschek, wer profitiert und wer nicht?
Ja, also ich glaube, da muss man mal grundsätzlicher sich überlegen. Also einerseits ist es so, dass die Konzerne immer noch sehr undurchsichtig agieren, was ihre, also sie machen wirklich nur das Minimum, sie verschieben immer noch sehr mit Verrechnungspreisen, mit Lizenzen, mit Gebühren und so weiter, immer noch Gewinne in Niedrigsteuerländer oder Steuersümpfe, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Es gab kürzlich eine Studie, auch im Auftrag des EU-Parlaments, die Universität London versucht hat durchzuführen. Die haben sich wirklich alle Firmenabschlüsse weltweit von allen möglichen Niederlassungen Amazon angeschaut. Und dann sind sie draufgekommen, sie können immer noch kein abschließendes Urteil bilden, wie viel die jetzt eigentlich an Steuern zu zahlen hätten. Also obwohl sie sich wirklich alles angesehen haben, das ist immer noch extrem undurchsichtig. Und was man halt dazu sagen muss, der ganze öffentliche Druck in dieser Debatte, dass überhaupt eben so wenig Steuern gezahlt wird und dass sich da was ändern muss, kommt ja immer nur mit Veröffentlichungen, es kommt ja immer nur mit Skandalen, weil irgendwas ans Licht kommt. Und da versuchen natürlich die Konzerne schon irgendwie das alles ein bisschen sozusagen unter dem Radar fliegen zu lassen. Den zweiten Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, weil der Herr Schellmann vorher gesagt hat, naja, man muss halt irgendwie so diese Inselstaaten verstehen, die da irgendwo in der Karibik sind und ja sonst nichts haben. Ich meine, das gilt halt auch nicht für alle Steueroasen, weil Luxemburg ist im Herzen von Europas, hat das höchste Bruttoinlandsprodukt, also die höchste Wirtschaftsleistung pro Kopf. Wieso müssen die noch irgendwelche Vergünstigungen internationalen Konzernen anbieten? Also irgendwann, selbst wenn das ein Entwicklungsmodell sein sollte, dass ich einfach meine Steuern senke und so wen anziehe, das kann es doch nicht ewig sein. Irland genauso, Herr Schellmann hat es ja schon gesagt, vorher, Irland hat mittlerweile eine extrem hohe Wirtschaftsleistung, sogar höher als Österreich, ne? Dann muss ich doch jetzt einmal aufhören mit diesem Steuersparmodell, das die anbieten. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass es eben nicht Sinn und Zweck sein kann, dass Staaten versuchen, Konzerne anzuziehen und über niedrigere Steuern. Also wenn ich jetzt an Ungarn oder an Rumänien denke, die natürlich ein legitimes Entwicklungsinteresse haben, die wollen aufschließen zum Wohlstand Österreichs oder Deutschlands, aber die haben ja ein niedrigeres Lohnniveau. Ne? Also die Konzerne gehen ja auch dorthin, weil eben die Löhne billiger sind und deswegen billig produziert werden kann. Also da gibt es ja, und das Zweite, warum auch sicherlich Konzerne hingehen und wie man diesen Staaten noch hilft, also Ungarn zum Beispiel ist ja der zweitgrößte Nettoempfänger aus EU-Geldern. Ne? Die kriegen ja jedes Jahr Milliarden. Auch Polen ist der größte Nettoempfänger in absoluten Zahlen. Also die kriegen extremes Geld. Irland, als es noch in den 70ern quasi das Armenhaus Europas war über 30 Jahre lang der größte Nettoempfänger, hat also von Deutschland, Frankreich, Österreich, als es dann beigetreten ist, extrem viel Geld erhalten. Und da muss ich halt dann schon sagen, ist es halt eigentlich nicht legitim, wenn man dann auch noch versucht, mit den Steuern Konkurrenz zu machen und so alle anderen, bis auf die Steueroasen, also alle anderen Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, in Frankreich, in Österreich schädigt, indem man dort die Konzernsteuern niedrig hält. Die fehlen dann bei uns natürlich ganz konkret für Kindergärten, für Soziales, für Gesundheit, für Pflege, auch für die Bekämpfung des Klimawandels. Da fehlen einfach hunderte Millionen und zwar nicht nur einmalig, sondern jährlich dauerhaft.
Herr Schellmann, ist Irland ein unfairer Mitspieler?
Nein, das sehe ich nicht so. Grundsätzlich, der Oliver Pitzek, wir sind ja befreundet, muss ich sagen, auch wenn er Herr Schellmann sagt, argumentiert aus der Linie der sozusagen Arbeitnehmervertreter, was ich auch verstehe. Wenn man sich aber das Gesamtbild in Europa anschaut, dann muss man schon feststellen, dass die stärksten Staaten die relativ geringsten Beiträge leisten. Deutschland kassiert aus dem Binnenmarktsystem Cash in das Budget über 100 Milliarden jedes Jahr. Das liegt einfach daran, dass sie Exportüberhänge haben, aber auch sehr viel Konzernzentralen. Also die kassieren ja Dividendenlizenzen und so weiter. Gleichzeitig haben wir im Binnenmarkt aber kein Finanzausgleichssystem. Ich kann nicht den Polen jetzt vorwerfen, sie sind Nettozahler. Hätte ich ein vernünftiges Finanzausgleichssystem, so wie wir es in Österreich haben, dass die Oberösterreicher manche, ich nenne jetzt keine konkreten andere Bundesländer, ja auch die mitfinanzieren, weil dort die stärkere Finanzkraft ist, würde ich ein ordentliches Finanzausgleichssystem in Europa haben, da müssen die Deutschen statt der 25 Milliarden schon 80 Milliarden einzahlen. Also, und dann zweites muss man wissen, dass Polen und Tschechien zum Beispiel, Ungarn weniger, aber auch Ungarn, etwa 7 Milliarden an Zinsen, Dividenden, Lizenzen an andere Mitgliedstaaten zahlt. Das heißt, die geben 1,5 Milliarden wieder ab. Dasselbe trifft auf Polen zu. Das heißt, das Ausgleichssystem darf ich jetzt nicht ideologisch betrachten. Und Irland ist es ja folgendes. Irland ist ja nur deshalb so stark, weil die amerikanischen Konzerne dort eingerückt sind und in Wahrheit nicht große europäische Foreign Direct Investments, also Direktinvestitionen, feststellbar sind, außer historisch die Banken. Aber die Banken hat man ja dann nach der Finanzkrise dramatisch diszipliniert. Also die großen Leasingmodelle, ja, es gibt noch Leasingmodelle in Irland, wo du einen geringen Quellensteuerabzug hast auf Leasing von Flugzeugen und solche Angebote, wie Malta es auch hat, gibt es natürlich auch. Bei Irland bin ich etwas vorsichtig. Die sind einen harten Weg gegangen und die Investitionen, die die Amerikaner gemacht haben, rechnen jetzt für 25% der gesamten Arbeitsplätze. Also die tun sich schwer, dort wieder herauszukommen. Österreich hätte übrigens genau denselben Weg gehen können. Wir hatten sogar ein Modell für amerikanische Konzerne bis zum Beitritt der Europäischen Union. Also ab dem Jahr 1986, wo wir auch eine Steuerfreistellung gegeben hätten in der Mürzfurche und in bestimmten Gebieten. Ich sage es nur lieb, man hat es nur so blöd gemacht, dass der amerikanische Staat daran verdient hätte und wir nichts gewonnen.
Vielleicht, wenn ich nur einen Satz zur Ergänzung sagen darf. Also wir sind uns vollkommen einig, dass Deutschland ein enormer Profiteur der Europäischen Währungsunion ist und in jedem Fall an andere Mitgliedsländer etwas zurückgeben sollte, weil sie da wirklich durch ihre Konzerne, durch ihre Exportstärke, die aber auch daher kommt, dass sie eben gezieltes Lohndumping gemacht haben und ihre Löhne viel zu stark gesenkt haben, da einfach viel zu viel verdienen und die anderen aus dem Markt konkurrieren. Aber trotzdem, sozusagen der letzte Satz vielleicht noch hier, warum ich trotzdem finde, dass auch trotz dieser ganzen Problematiken eine Mindeststeuer ein sehr elegantes und schönes Instrument ist, weil nämlich die Mindeststeuer, so wie sie die OECD vorschlägt, mit den entsprechenden Detailregelungen, es erlaubt, dass egal wo der Steuersumpf ist, also ob das Land, in dem der Konzern sitzt, die Konzernzentrale sitzt, ob dort der Steuersumpf ist oder ob die Niederlassung irgendwo anders der Steuersumpf ist, also egal welcher der beiden das ist, es gibt immer einen Mechanismus, dass der andere jeweils diese Mindeststeuer bekommen kann. Und das ist halt doch etwas sehr Schönes, weil es eben sozusagen diese aggressive Steuerplanung, diese Steuerverweigerung von zwei Seiten in Flanke nimmt oder in Angriff nimmt und dadurch auch wirklich, wenn das auch wirklich dann so verhandelt wird und kommt, wirklich wir diese Mindeststeuer haben und einen Teil dieses Steuerwettbewerbs wirklich abschaffen können.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kommen wir noch kurz zu dieser zweiten Säule in diesem Paket, die eben vorsieht, dass globale Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden, das ist zumindest das, was jetzt auf dem Tisch liegt, auch dort eben Steuern zahlen sollen, wo sie besonders viel Umsatz machen, auch wenn sie dort nicht zwingenderweise einen Unternehmenssitz haben. Das ging immer in Richtung vor allem der amerikanischen Tech-Konzerne, weil natürlich jeder in Europa und in Asien etc. Facebook und Amazon und wie sie alle heißen, benutzt. Es soll insgesamt um rund 100 Konzerne weltweit gehen. Geht das weit genug? Sind wirklich 100 Konzerne auf der Welt, sind die das Problem?
Na, muss ich gleich dazu sagen, wenn es die 20-Milliarden-Grenze ist, dann sind 100 Konzerne zu wenig. Also wenn ich die Umsatzgrenze hernehme, dann wird man jenseits der 1000 Konzerne sehen. Also alleine die Schweizer Konzerne, wenn man die runterrechnet, kommt man auf etwa 30, die diese Möglichkeiten hätten, die deutschen Konzerne sowieso. Ich muss Folgendes dazu sagen, es muss einmal ein Beginn sein, weil alle die Regularien, die Unternehmen jetzt treffen, sind jetzt schon fast so überbordend, dass viele der Regeln ganz unvollziehbar sind. Ich mache nur einen Seitenschritt. Ich habe gestern gerade den neuen Umsatzsteuerkommentar bekommen, 2000 Seiten. Völlig verrückt, dass man eine einzige Steuerart über 2000 Seiten beschreiben muss, das, was Geschäftsfälle betrifft, die jeden Tag millionenfach stattfinden. Da haben wir ein Überregulariensystem eingerichtet. Das heißt,
in Österreich oder in der EU?
In der EU, in Österreich, überall. Das ist kein österreichisches Phänomen, ist das auch kein EU-Phänomen. Ja, die EU überregelt. Ich bringe das immer als Beispiel im Zollrecht. Wenn du das kanadische Zollrecht anschaust, haben die ein Drittel an Umfang der europäischen Regularien. Das ist leider so, aber man muss ja Teststraßen einstellen. Ich kann ja ein System nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Das heißt, es müssen einmal die großen Konzerne als sozusagen Crash-Test-Dummies herhalten, um einmal überhaupt Erfahrungen zu schaffen. Wir haben in Österreich ja auch ein Instrumentarium mit der begleitenden Kontrolle in der Zusammenarbeit mit der Abgabenverwaltung, wo ja an und für sich komplexe Systeme durch Offenlegung und durch Dokumentation und Überprüfung mit der Abgabenverwaltung in eine Art System der Koexistenz kommen, also der Zusammenarbeit, wo dann auf die sogenannte Außenprüfung verzichtet werden kann. Das ist ein unglaublicher Prozess. Und jetzt kommen wir wieder herunter.
Ja.
Und es ist ein unglaublicher Prozess, das alles umzustellen. Das heißt, gleich alle hier damit zu konfrontieren, das würde viele Unternehmen einfach überfordern.
Vielleicht noch eine Zusatzfrage. Warum haben denn die USA da jetzt eingewilligt? Es war ja so, dass in Europa und in der EU einzelne Länder, zum Beispiel Frankreich oder England, schon eine Digitalsteuer eingeführt haben, um eben diese Tech-Konzerne irgendwie ein bisschen an die Kantare zu bekommen. Die Amerikaner sagen jetzt, okay, wir machen da mit, aber da muss es alle Konzerne treffen,
ja,
eben
genau.
Auch die europäischen Pharmakonzerne, die französischen Luxuskonzerne wie Louis Vuitton, Moët, Hennessy etc. Ist das der Grund, warum die USA da dann jetzt eingewilligt haben, oder gibt es da noch andere Gründe?
Nein, der Hauptgrund für die USA ist natürlich auf der einen Seite die Mindeststeuer zu legitimieren, weil sie haben sie ja einseitig schon. Ja? Also die greifen ja innerstaatlich durch mit dem Guilty-Konzept. Also sprich, man kann nach dem amerikanischen Recht einfach am Sitz der Konzernspitze einfach die Besteuerungen erheben, die in Singapur nicht stattgefunden haben. Das kann nicht innerstaatlich schon.
Also genau das, was man jetzt Ja. Weltweit plant das machen die Amerikaner schon.
Machen die Amerikaner schon Ratzeputz. Ja, also man muss nur denken, wie der Steuerwechsel, also der Gesetzeswechsel stattgefunden hat im Jahr 2017. Im Jahr 2018 haben die US-Konzerne fast 900 Milliarden Dollar ausgeschüttet, weil eben diese Besteuerung gezahlt werden musste. Apple hat alleine 48 Milliarden nachgezahlt, ja, für diese Guthaben. Und dieses System steht jetzt. Und de facto ist es jetzt so, dass man dieses System überwindet und als allgemeines System einführt.
Das heißt, die Amerikaner wollen, dass das, was sie jetzt schon die ganze Zeit machen, alle machen müssen?
Ja.
Ja, ich glaube, wir sollten nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal erklären, was ist denn, wie funktioniert überhaupt diese Gewinnverschiebung? Ja? Weil ich glaube, das ist vielen nicht klar. Also man muss sich vorstellen, es gibt, ein Konzern hat ja weltweit Niederlassungen, also zum Beispiel in Österreich hat Amazon ein Paketverteilzentrum und liefert da Pakete aus. Und dann hat es in Luxemburg, sozusagen, wir sind uns jetzt vielleicht nicht einig, ob das jetzt ein Steuersumpf ist oder nicht, Herr Schellmann und ich, aber jedenfalls dort ist halt dann ein, sozusagen nicht unbedingt ein lokales Hauptquartier, teilweise auch eine Briefkastenfirmen sind dann dort. Und was passiert jetzt? Ne? Also das eigentliche amerikanische Hauptquartier von Amazon, ne? Also Jeff Bezos und seine Konzernchefs, die entscheiden jetzt, wir platzieren unsere Markenrechte für Amazon in Luxemburg. Wir platzieren unsere Softwarelizenzen, die wir entwickelt haben für die Amazon-Website, in Luxemburg. Wir platzieren diverse Patente und so weiter in Luxemburg. Und dann sagt man, das ist natürlich vereinfacht gesagt, dann sagt man, jetzt muss der österreichische Ableger entsprechende Gebühren zahlen. Und für diese Patente und Lizenzen und so weiter und so fort. Und gerade Digitalkonzerne können das sehr einfach machen, weil da zum Teil gar nicht mehr, bei Amazon ist schon der Fall, aber bei Apple oder Microsoft oder so, muss ja zum Teil gar nicht mehr wirklich eine Betriebsstätte wirklich hier sein. Also da muss ja keine Fabrik da sein, da muss keine Produktionsanlage da sein, da muss ich kein Geschäft haben, wo ich was verkaufe. Und deswegen muss man, also wir haben ein Steuersystem, das irgendwie vor 100 Jahren oder 200 Jahren sich ausgedacht wurde, und wir müssen das jetzt an die digitale Welt anpassen. Und ein Vorschlag, eben wie man das machen will, ist, dass man sagt, wir verteilen diese Gewinne nicht mehr so, wie der Konzern sich das gern herumschiebt unter den gesetzlichen Regelungen, sondern wir verteilen das so, wo sind denn die Konsumenten zu Hause oder wo gibt es denn die Betriebsstätten oder wo gibt es denn wo gibt es die Beschäftigten, ne? Dass eben nicht mehr Gewinne dort landen in einer Steueroase, wo dann, wie zum Beispiel österreichische Beispiel dass ich es rausbringe, die haben 8 Teilzeitbeschäftigte oder hatten 8 Teilzeitbeschäftigte in Malta und haben aber dort 400 Millionen Markenrechte, also die Marke XXX Lutz, verwaltet. Ne? Und um sowas zu verhindern, gibt es jetzt diese quasi zweite Säule, wo man sagt, man möchte jetzt diese Gewinne anders aufteilen. Man möchte diese Gewinne auch dort halt zuteilen, wo halt der Konsument ist oder wo halt Produktionsstätten sind oder wo wirklich Beschäftigte sind. Und das ist natürlich schon eine große Revolution im Steuerrecht.
Ja. Damit man es historisch richtig einordnet, einer der ersten völkerrechtlichen Verträge, die genau dieses Prinzip vertreten hat, was wir heute angreifen, war der österreich-ungarische Ausgleich im Jahr 1871 über die Besteuerungsrechte der österreich-ungarischen Unternehmen. Ist ja spannend, das ist eine der Urformen. Und ja, ich bin nicht ganz einverstanden, was der Oliver sagt. Bei Amazon, man muss immer jedes einzelne Geschäftsmodell sehen. Bei den reinen Tech-Konzernen, die überhaupt keine Berührungen haben, die verdienen in der Cloud. Ja, also das dramatischste Beispiel war natürlich, dass Irland gerade das Modell für Apple zugelassen hat, dass man gesagt hat, wir haben zwar eine irische Gesellschaft, aber die hat eine Betriebsstätte in der Cloud irgendwo und die Cloud hat dann die Rechnungen ausgestellt. Wenn man weiß, dass Apple in Europa 22 Milliarden Dollar verdient, dass das dann angreifbar ist. Aber rechtlich in Wahrheit in Ordnung, weil die Iren generell ein sogenanntes Territorialitätsprinzip hatten und haben gesagt, die Umsätze, die Apple nicht im Irland macht, also für den Verkauf des iPhones, das besteuern wir auch nicht. Also andere Staaten haben auch solche
Modelle. Ein Satz dazwischen, der Steuersatz von Apple war 0,0004%.
Ja, das ist die Interpretation, die aus der Ideologie kommt. Und ich sage, das war, also vom System her, das sage nicht nur ich, war das in Wahrheit ein Steuergut der Amerikaner, wo die Amerikaner gesagt haben, lassen wir es draußen. Die Amerikaner hatten immer ein etwas aggressiveres Verhalten, wenn man es überspitzt formulieren darf, dann haben die immer gesagt, we don't tax you, you don't tax me, let's tax the guys from overseas. Also das sind so diese Spielarten, aber da kann Irland nichts dafür. Und die Europäische Union ist ja auch bisher gescheitert daran, das Beihilfen rechtlich aufzurollen. Aber gehen wir wieder zurück zu dem, was kommen wird. Einerseits haben wir den politischen Druck, was der Oliver richtig auch ausgeführt hat. Wir kommen zu den Änderungen, aber man muss gleichzeitig wirklich auch gutieren, dass die Unternehmen und Konzerne selbst über die Kapitalmarktregelungen selbst versuchen, ein ordentlicher Steuerzahler zu werden. Also ich bringe nur ein Beispiel. Gestern hat einer der großen Prüfungsgesellschaften, Pricewaterhouse, bekannt gegeben, sie wollen jetzt mehr als 100.000 Personen in den nächsten 5 Jahren einstellen, um die sogenannte ESG, also Environmental Social Governance. Und Governance umfasst das richtige und korrekte Verhalten im Steuersystem, nämlich Weltsteuersystem. Will man die Leute einstellen, um die Konzerne auch dorthin zu begleiten. Früher haben sie das sogenannte Prinzipalsystem durchgeführt, das war durch alle Big Four, wie man sagt, das sind die 4 großen Prüfungsgesellschaften, wo man gesagt hat, man geht nach Europa, aber man macht den Sitz entweder in den Niederlanden. Niederlanden hat fast 900 Milliarden Direktinvestitionen der Amerikaner. Nächster Staat, das muss man sich auf der Zunge gehen lassen, ist Luxemburg mit 800 Milliarden. Der nächste Staat in der Reihe ist dann Irland mit 400 Milliarden. Dann kommt schon die Schweiz mit 240 Milliarden. Und der stärkste Markt, da haben es gerade einmal rund 100 Milliarden in Deutschland Direktinvestitionen.
Eine der größten Prüfungsgesellschaften der Welt stellt 100.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ein, damit sie diese den Unternehmen zeigen können, wie man es denn korrekt macht im internationalen Steuersystem. Herr Pizek, sehen wir den Paradigmenwechsel oder ist das jetzt nur eine weitere Zahl, die beweist, dass doch möglicherweise einiges schiefgelaufen ist in der Vergangenheit?
Ja, das glaube ich schon, dass einiges schiefgelaufen ist. Also wenn ich mir allein die Geschichte von Amazon anschaue, ne? Also die Tatsache, dass die in Seattle in den USA ihr Hauptquartier haben, basiert schon darauf, dass dort damals eine Steuervergünstigung gegolten hat, wodurch sie mal zunächst sehr viel weniger Steuern gezahlt haben. Also Amazon ist ja bekannt dafür, extrem aggressive Steuerplanung zu machen. Sie sind sonst auch kein besonders, wenn man so will, Vorzeigearbeitgeber. Also sie wurden ja vom glaube ich, Internationalen Gewerkschaftsbund sogar zum schlechtesten Arbeitgeber weltweit gewählt. Man hat auch in Österreich jetzt vor kurzem gesehen, als eine Razzia der Finanzpolizei im Amazon-Verteilzentrum in Österreich einmarschiert ist, dass Amazon dort, das interessanterweise beim Lager selbst natürlich keine Beanstandungen waren, aber bei den 133 Subunternehmen, die Amazon ja absichtlich als Subunternehmen betreibt, gab es nur bei 3 keine Verfehlungen. Und also es ist nicht von ungefähr, dass Jeff Bezos der reichste Mensch der Welt ist mit 200 Milliarden Dollar Vermögen. Und ich glaube, da ist extrem, extrem viel falsch gelaufen. Sein riesiges Vermögen kommt nicht nur natürlich, nicht hauptsächlich, aber sozusagen doch zu einem größeren Teil, als uns lieb sein sollte, aus der Tatsache, dass er auf allen Ebenen, also er als Person, aber auch Amazon als seine Firma, einfach weltweit zu wenig Steuern gezahlt hat.
Vielleicht zur ganz kleinen Ehrenrettung von Amazon muss man dazu sagen, dass das meiste Geld, den meisten Umsatz Amazon nicht macht im Verteilerzentrum, sondern mit Amazon Web Services. Also Amazon ist quasi die Cloud, der allergrößte Kuchen in der Cloud weltweit wird von Amazon als Digital Service zur Verfügung gestellt. Ich möchte noch ganz, ganz kurz zurückkommen nach Österreich und zu meiner anfänglichen Frage. Wie hoch muss denn dieser Mindeststeuersatz sein? Die Regierung in Österreich, der Finanzminister Gernot Blümel, hat den Vorstoß begrüßt und hat damit auch gerechtfertigt, warum jetzt in Österreich, wie im Regierungsprogramm schon vorgesehen, die KÖST, also die Körperschaftssteuer, von 25% auf 21% gesenkt werden soll. Das hat ihm da quasi eine Argumentationsgrundlage gegeben. Ist es dann, laufen wir nicht Gefahr, Herr Schellmann, dass jetzt die Länder sich dann alle irgendwo rund um diese 15% herum gruppieren? Die Körperschaftssteuern in Europa, in der EU, sind ja deutlich über diesen Wert.
Das ist derzeit eine politische Agenda, die jetzige Regierung hat. Ich persönlich habe eine ganz andere Auffassung dazu. Österreich hat an und für sich im Verhältnis zum Gesamtsteuer- oder Abgabenaufkommen, 2019 waren das 170 Milliarden, davon waren 10 Milliarden die Körperschaftssteuer, also relativ geringer Anteil, hat aber eine völlig schiefe Struktur der Abgaben. Die lohnabhängigen Abgaben sind viel zu hoch und daran messe ich es. Also jede Umverteilung oder jede Änderung des Steuersystems und des Steueraufkommens sollte darauf gerichtet sein, die lohnabhängigen Abgaben, nämlich das, was der Arbeitgeber obendrauf zahlen muss. Ich rede jetzt nicht über die Lohnsteuer, dass man das korrigiert. Österreich ist der Staat, der als einziges, als lohnabhängige Abgabe die Gemeinden finanziert, über 3 Milliarden Kommunalsteuer, der die Kammern finanziert als lohnabhängige Abgabe, der KO2. Also das ist ja absurd. Dann bastle ich nicht an der Körperschaftssteuer herum, sondern jeder Cent ist dazu verwenden, die lohnabhängigen Abgaben runterzubringen.
Aber bitte, laufen wir Gefahr, dass es dann jetzt heißen wird, international, die Mindeststeuer sind 15%, dann werden wir jetzt auf 15% heruntergehen.
Also ich hätte mir das ursprünglich nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, wir ziehen da jetzt eine effektive Untergrenze ein und dann ist einmal sozusagen sind wir nach unten abgesichert. Und das ist ja auch das, was man weltweit jetzt einmal, also wir haben jetzt, man muss sich wieder in Erinnerung rufen, wir haben jetzt 40 Jahre nur Senkung von Steuersätzen für Unternehmensgewinne gehabt. Aber gerade in den letzten Monaten waren ein paar sehr spannende Ankündigungen. Also der britische Finanzminister hat angekündigt, er will zum ersten Mal die britische Unternehmenssteuer wieder hinaufsetzen, wieder etwas erhöhen. Präsident Biden in den USA hat eigentlich denselben Plan gehabt. Der wird es wahrscheinlich jetzt nicht durchbringen im Kongress, aber eigentlich will er dort von 21% auf 28% wieder raufgehen. Und also das war zum ersten Mal eine Art Momentum zu vernehmen, dass es wieder in die andere Richtung gehen könnte, auch im Zuge dieser Debatte um die globale Mindeststeuer. Und dann war ich natürlich etwas geschockt, als dann der österreichische Finanzminister herkommt und sagt, er nimmt jetzt diese globale Mindeststeuer als Argument, um den österreichischen Steuersatz noch weiter zu senken, was ja völlig absurd ist. Also Österreich sollte ja nicht jetzt, wo alle anderen sich entscheiden, diesen globalen Steuerwettbewerb, dieses ruinöse Rennen nach unten zu beenden, sollte nicht Österreich hergehen und sagen, aber wir befeuern jetzt das zusätzlich noch und gießen jetzt Öl ins Feuer. Also das halte ich für den komplett falschen Ansatz und ich halte auch das Argument nicht für stichhaltig, weil gerade jetzt, wo ja dann in den anderen Staaten, also wo dann, wenn es wirklich so kommt, wie es geplant ist und dann wirklich 15% gezahlt werden, dann ist ja die österreichische Körperschaftssteuer und auch die Einnahmen dort viel, viel sicherer. Ne? Also ich habe dann weniger Wettbewerb, ich habe weniger Konkurrenz um dieses Steuergut, um diese Steuerzahlungen. Und warum muss ich dann als Österreich hier jetzt den Steuersatz senken? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Ich kann den Argumenten jetzt folgen, aber wir übertreiben ein bisschen immer über die Wirkung des Steuersatzes. Die Europäische Union und Österreich an sich ist ja an und für sich ja schon ein fast repressiver Rechtsraum. Also wenn man diese Regularien, die man tagtäglich neu bekommt, wenn man denen zu folgen hat. Woraufhin ich hinaus will, und das ist auch ein hochpolitisches Thema, das ist sicher die Frage, wie gut ist der Steuervollzug? Und in Österreich muss ich klar sagen, das klingt aus dem Mund eines Steuerberaters etwas komisch, aber wir haben zum Glück eine Abgabenverwaltung, die hervorragend funktioniert. Ich halte sie für eine der besten. Zum Unterschied von anderen Abgabenverwaltungen, also die deutsche Abgabenverwaltung, dadurch, dass sie in 16 Länderverwaltungen aufgeteilt ist, hat diese Vollzugsdynamik nicht, die Amerikaner schon überhaupt nicht, die Engländer auch nicht. Das heißt, wir haben ja ohnehin schon einen relativ starken Druck auf die Unternehmen, die werden ausreichend kontrolliert. Natürlich gibt es immer Sonderfälle, wie wir jetzt damals, also vor 2 Wochen haben wir das ja gesehen, wo man in Salzburg jemand gefunden hat mit ein bisschen viel Taschengeld. Das kommt vor, aber es funktioniert wenigstens. Aber woraufhin, da bin ich vollkommen bei Oliver, bei den Körperschaftssteuern würde ich nie mehr was drehen, sondern immer nur lohnabhängige Abgaben runter, runter, runter.
Wie es in Österreich mit der Körperschaftssteuer weitergeht, wie es in der Welt mit den globalen Mindeststeuern weitergeht, darüber werden wir im Falter berichten. Sie können jederzeit ein Abo abschließen unter www.falter.at. Abo, das war der Falter Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die Technik hat betreut Anna Goldenberg. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.